Jetzt haben wir schon eine Einführung gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, ich frage einfach mal nach. Geld ist hart. Ich habe mir ein paar Sachen gemerkt, die der Tim gesagt hat. Die Anzahl an Richtern, weiß das noch jemand?
12.
Nicht schlecht.
11.
11, 16. Ja, also die Richtung stimmt.
14.
14 sind es, genau. Hast du zumindest gesagt. Ich hätte selber jetzt gar nicht nachzählt. Also,
10 bis 12.
Ja, also 14 Richter. Manchmal muss man halt einfach das im Kopf haben, dann hat man nämlich auch die Zeitspanne im Kopf. Und das war halt, wisst ihr das noch ungefähr? Wie war denn das? Wie lange ging die Richterzeit?
300.
Ja, genau. Und dann hat man schon mal eine Größenordnung im Kopf. Man braucht doch nicht jede Zahl genau wissen, aber so rund 300 Jahre, 14 Richter. Wer war der Erste? Das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, ja.
Also es ist eine bekannte Persönlichkeit.
Samuel.
Samuel? War der ganz am Anfang?
Der
Josua. Der Josua.
Ob der als Richter galt oder als wie Mose als
Erhut. Ja, so hat der Tim gesagt, also nicht ich. Gell, du hast gesagt, Josua war der erste Richter. Man kann Josua als Richter bezeichnen. Tatsächlich. Denn was war er denn sonst?
Feldherr.
König, Feldherr, auf jeden Fall. Aber das war Mose zum Teil halt auch. Also da ist es schwierig. Man könnte ihn tatsächlich als ersten Richter bezeichnen. Und der Letzte? Jetzt kommst du, Theo.
Samuel.
Das war der Samuel, genau. Und Samuel setzt ja dann der König ein. Ja, Samuel setzt als letzter Richter den König ein. Und diese Richterzeit ist genau dieser Wert da dazwischen. Ist genau diese Zeit. Also zwischen Josua und Saul, David, liegt diese lange, lange Zeit, 300 Jahre. Und jetzt überlegen wir mal 300 Jahre zurück, 1700, war ja schon ganz ordentlich, oder? Also da gab es noch kein Auto, Internet sowieso nicht. Die Dampfmaschine war noch nicht erfunden, oder? Keine Dampfmaschine. Also Elektrizität völlig weg. Also man muss sich vorstellen, was in 300 Jahren passiert ist. Das ist unglaublich. Und diese ganze Zeit sind etwa 300 Jahre. Okay, dann Josua, da wird das Land eingenommen, aber wie man heute sehen wird, da war er noch nicht ganz dabei. Was denkt ihr, wie lang war Josua damit beschäftigt, das Land einzunehmen? Sie überqueren ja dann den Jordan und dann fangen sie an mit Jericho, gell? Schon nicht schlecht. Und dann wird ja das Land eingenommen. Was schätzt ihr, wie lang war der da beschäftigt?
5 bis 6 Jahre.
5 bis 6 Jahre. Okay. Was meinen nicht andere?
20?
Ja, also auf jeden Fall länger. Also mehr als 5 bis 6 Jahre. Und zwar, ich schätze mal, er stirbt, im Josua wird das Alter genannt, er wurde 110 Jahre alt. Und als er Kundschafter war, war er ungefähr so 40, schätze ich mal. Und zwar, ich denke, er war etwa gleich alt wie Kaleb. Und dem sein Alter wird nämlich genannt. Und als sie in das Land kommen, war Kaleb 85. Und deshalb, das war gar nicht so. Das war quasi kein Blitzkrieg. Die sind nicht einmarschiert, hat eine Stadt nach dem anderen erobert, sondern das ging eine ganze Zeit lang. Also das war ein Dauerprozess. Wenn wir heute von einem Krieg reden, 2 Jahre Ukraine, das ist lang. Und da war auch immer wieder Krieg, Ruhephase, und dann wurde wieder erobert. Also das ging eine ganze Zeit lang. Davon kann man zumindest mal ausgehen. Die Daten werden nicht hundertprozentig genannt an der Stelle. Bloß, wie schon gesagt, man denkt, jetzt über den Jordan und dann eine Stadt nach der anderen, ruckzuck und zack, 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 Blitzkrieg. So war es garantiert nicht. Und selbst als Josua stirbt, bleibt noch ein Haufen übrig. Das Land war noch nicht vollständig in israelitischer Hand. Das muss man einfach sagen. Okay? Also das muss man einfach im Kopf haben. Ich dachte, man da eine falsche Vorstellung hat. So, oh ja, schön kassieren und fertig. Nee. Das hat lange, lange gedauert. So, und jetzt fangen wir mit dem Richterbuch tatsächlich an. Der erste Text. Wir lesen von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 5. Ich möchte mal jemanden bitten, dass er von Kapitel 1 die Verse 1 bis 7 vorliest. 1 bis 7.
Was nach dem Tod Josuas geschah, die Israeliten fragten Jahwe, wer von uns soll zuerst gegen die Kananiter in den Kampf ziehen? Jahwe antwortete, der Stamm Juda soll es tun. Ich gebe das Land in seine Gewalt. Da sagten die Männer von Juda zu ihren Brüdern aus dem Stamm Simeon, kommt mit und helft uns im Kampf um das Gebiet, das uns zugeteilt worden ist. Wir werden euch dann auch im Kampf um eure Gebiete helfen. Da schlossen sich die Männer von Simon Juda an. Sie zogen in den Kampf und Jahwe schenkte ihnen den Sieg über die Kananiter und Perisiter. Bei der Stadt Besek schlugen sie ein Heer von 10.000 Mann. Dabei stießen sie auch auf deren König Adonik Besek. Als dieser merkte, dass sein Heer geschlagen war, floh er. Doch sie folgten ihn und nahmen ihn gefangen. Dann hackten sie ihm die Daumen und die beiden großen Zehen ab. Da sagte Adoni Besek, 70 Könige ohne Daumen und große Zehen haben unter meinem Tisch die Abfälle aufgelesen. Jetzt hat Gott mir dasselbe Schicksal bereitet. Seine Leute brachten ihn dann nach Jerusalem, wo er starb. Denn die Männer
halt, von... danke.
Ach so.
Da machen wir jetzt eine Pause an der Stelle. Wir lesen da noch weiter. So beginnt das Richterbuch, nämlich mit dem Tod Josua. Also, man muss sich vorstellen, die Israeliten hatten zwei große Führer, Mose, der sie aus Ägypten führte, und durch die Wüste, 40 Jahre, und dann Josua, derjenige, der mit ihnen in das Land zog und dort auch die Eroberungen gemacht hatte. Aber sie waren halt noch nicht fertig. Und jetzt stirbt ein großer Führer. Und dann könnte man eigentlich meinen, ja, was machen wir denn jetzt? Da war kein anderer da. Also es gab keinen Führer mehr, der Nachfolger Josuas wurde. War niemand da. Und jetzt fragen sie sich natürlich, wie soll es jetzt weitergehen? Und ich denke, sie machen das einzig Richtige. Sie fragen Gott. Sie fragen Gott. Und ihnen war klar, was noch zu tun ist, denn sie waren dann noch nicht fertig. Wer von uns soll zuerst ausziehen, den Krieg gegen die Kananiter zu beginnen? Also sie fragen nicht nach einem neuen Führer, sie fragen Gott. Wer soll jetzt loslegen? Und sie bekommen die Antwort, Juda soll ausziehen. Und dann haben sie mir überlegt, wie haben sie Gott gefragt und wie hat er ihnen geantwortet? Weißt du, wie war das ganz praktisch? Das Los. Ah, das stimmt. Das war damals tatsächlich üblich, da man das losgeworfen hat, so wie an anderer Stelle auch. Das heißt, wer hat es los? Und dann hat man die Namen draufgeschrieben und dann hat man das losgezogen. Und dann wäre es klar gewesen, Herr, wir wollen wissen, wer soll zuerst gehen? Und dann hat man das losgezogen oder vielleicht auch bloß halbiert. Das war auch manchmal üblich. Denn der hohe Priester hat ja Tasche, gell? Korrigiert mich. Er hatte eine Tasche und da waren zwei Dinge drin. Und dann hat man gesagt, so, entweder die eine oder die andere. Und dann hat man immer quasi halbiert. Also aus 12 Stimmen wurde dann 6 und so weiter und so fort. So wurde dann das losgezogen. Und so könnte man sich vorstellen, dass sie es so gemacht haben. Denn irgendwie muss ja Gott geredet haben. So schüsset sie es ja nicht. Ja, das habe ich auch zuerst gedacht. Tatsächlich. Aber ich bin dann zum anderen Schluss gekommen. Und zwar, durch das Los hätte sie bestimmen können, wer zuerst in den Krieg zieht. Aber da ist ja noch ein Zusatz dabei. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Das, Gott sagt ja, oder sie erhaltet die, der Herr sprach, Juda soll ausziehen. Da könnte man ja meinen, durch das Los. Gott spricht auch durch das Los. Das war so. Aber jetzt kommt ein Zusatz. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und deshalb denke ich, dass es nicht per Los war. Weil nur dieser Zusatz dabei war. Und dann müssen wir uns fragen, ja, wie war das jetzt tatsächlich? Wie war das? Hat das war eine Stimme vom Himmel? Ja, man sieht, man lese das so einfach, aber wie spricht Gott? Die Bibel haben sie so nicht gekannt, also schwierig. Ja, wie stellt ihr euch das vor?
Vielleicht ein Prophet?
Ja, ja. Es gab damals Menschen, die haben geweissagt. Die Priester haben geweissagt und Propheten gab es auch schon. Und wahrscheinlich hat ein Prophet geweissagt. So denke ich auch. Oder ein Priester, kann man ja nicht sagen. Aber ich denke, das ist Weissagung gewesen, weil der Zusatz da ist, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und ich denke, das Los war zu wenig, weil sie brauchten ja Mut. Und wenn man Mut braucht, dann spricht Gott vielleicht ein bisschen ausführlicher. Und dann sagt er, ihr müsst dorthin, aber ich habe das Land euch schon gegeben. Ich habe es euch gegeben. Geht hin und erobert es. Also er hat schon alles gemacht eigentlich. Es war alles klar. So, das war der erste Hinweis. Also Los, Möglichkeit, aber wahrscheinlich ein Prophet, denke ich. Gut. Ja, und dann?
Ja. Frage. In der Kapitel vorher bei Josua, wenn er dann einfach in die Städte zieht und so.
Ja.
Das sind ja teilweise Älteste oder auch Häupter.
Ja.
Also Oberste.
Könnte auch sein.
Könnte das auch nicht möglich sein.
Könnte auch sein. Aber die Priester waren halt eine herausragende Gruppe an der Stelle. Und meistens wurde die befragt. Wahrscheinlich. So, und jetzt beginnt ja was Interessantes. Juda soll ausziehen. Und jetzt wär's, ist ja eigentlich klar, dann zieht doch Juda aus, oder? So soll es jetzt doch sein. Gott gibt eine klare Anweisung und dann passiert es einfach. Aber es ist halt wieder jetzt so. Und jetzt meine Frage, Juda fragt ja um Hilfe. War das in Ordnung? War das in Ordnung?
Nein.
Das war nicht in Ordnung, oder? Nein? Und warum nicht?
Wenn Gott schon gewährt hat, dann fällt es Vertrauen, wenn man dann noch jemanden braucht.
Ah, okay, gut. So kann man argumentieren. Gut, ja. Könnte man so sagen, ja? Was wollen die anderen?
Gott war nicht dagegen.
Gut, Gott war nicht dagegen. Das kann man auch sagen. Woran sieht man das?
Weil die zwei haben sich sozusagen verbündet und sie haben dann zusammen gestritten und es gab, ja, sie sind zum Ziel gekommen.
Sie sind zum Ziel gekommen. Also das wird als Zeichen gewertet, dass es im Segen Gottes war.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Gott war nicht dagegen.
Okay, Gott war nicht dagegen. Also gut, Gott war nicht dagegen.
Ja, aber ich denke, wenn wir heutzutage irgendwie einen Auftrag kriegen von Gott, also du holst du immer vielleicht noch jemanden dazu, der es vielleicht noch mal bestätigt oder dich unterstützt. Also ich denke, das ist nicht unbedingt falsch. Vielleicht.
Also falsch? Ja, okay.
Mose hat da auch Amen zur Seite gekriegt, wo er nicht alleine gehen wollte, gell?
Mose wollte ja auch alleine gehen. Genau, der hat sich massiv geweigert. Ich kann doch nicht reden. Ja, habe ich, wo weiß ich das nicht? Ich habe dir Aaron gegeben. Er kann reden. Also, das ist tatsächlich eine Frage. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, tatsächlich an der Stelle. Ich denke, es war soweit in Ordnung. Denn Juda erfüllt den Auftrag. Und wenn er wirklich was massiv falsch gemacht hätte, dann hätte Gott den Segen ein bisschen zurückgezogen. Das sieht man bei der Eroberung zum Beispiel, wo sie Gott gar nicht fragt und, wo sie ungehorsam sind, wo sie was vergraben. Aber hier passiert nichts. Juda war hier in Anführungszeichen erfolgreich. Und es ist eine gute Sache, um Hilfe zu fragen. Warum nicht? Das dürfen wir als Gläubige tatsächlich machen. Selbst wenn Gott uns einen Auftrag gibt, können wir um Hilfe fragen. Matti, du hast mal die Idee, keine Skifreizeit. Hättest du auch Leugau kennen, oder? Ja. Ja, gar nicht, gell? Ja. Nein, da fragt er mal um Hilfe. Könntest du doch mitgehen, oder? Versteht ihr? Es ist in der Regel geht man zu mehreren als gegenseitige Hilfe. Ich denke, das war in Ordnung. Es gibt allerdings Hilfen, die nicht erlaubt sind. Es gibt Hilfen, die nicht erlaubt sind. Und zwar dann, wenn sie gegen Gottes Wort verstoßen. Also, ich kann mir ja auch Hilfe von jemand holen, der moralisch vielleicht völlig verwerflich ist. Ich könnte mir Hilfe holen von Königen, die Gott ausrotten will. Die waren ja schon im Land. Die hätten da sagen, oh, die haben wir übrig gelassen. Helft ihr uns gegen die? Also wenn sie jetzt gefragte, um Hilfe gebeten hätten, von Völkern, die noch im Land waren, die sie aber ausgerottet haben, dann wäre es falsch gewesen. Sie fragen aber Simeon um Hilfe, also einen Bruder, mit der gleichen Gesinnung.
Warum haben sie nicht die ganzen anderen Brüder gefragt?
Das ist eine gute Frage, warum nicht? Ja, gut, da hast du eine Idee.
Dann wären sie doch mehr gewesen.
Dann wären sie mehr gewesen, okay, aber?
Die waren vielleicht woanders beschäftigt.
Wenn der ein bisschen dazu passt.
Ja, genau. Wie war es denn bei Josua? Waren das auch bloß zwei Stimmen oder
drei? Da waren alle zusammen.
Oder? Da waren alle zusammen. Also bei Josua waren alle zusammen, da waren sogar die dabei, die ihr Erbteil auf der anderen Seite vom Jordan hatten. Die mussten dann sogar wieder zurückgehen. Da waren alle dabei. Aber dann hat Josua das Land verteilt. Da wurde ja dann das losgeworfen, so steht es drin. Und das Land wurde verteilt an die einzelnen Stämme. Und jetzt war es nicht mehr nötig, dass alle gehen, sondern jetzt sollte jeder Stamm in seinem Erbteil für Ordnung sorgen. Ganz klare Sache. Und deshalb hat er den naheliegendsten genommen, Simeon. Vielleicht war es auch einfach gute verwandtschaftliche Verhältnisse. Kann ich auch sagen.
Simeon war noch weiter
im Süden. Der hat passt, also wenn er dann genommen hätte, wo ganz im Norden war, dann hätte es einfach halt passt. Der hätte sein Erbteil, sie waren ja schon dort alle, der hätte sein Erbteil verlassen müssen und ganz in den Süden gehen, um Juda zu helfen. Also, das ist ganz praktisch. Deshalb muss man manchmal ein bisschen wissen, wo was ist. Also dann ganz im Norden, Juda, Benjamin, Simeon und so weiter. Und deshalb fragt er Simeon. Und das funktioniert also. Okay, also man darf Menschen um Hilfe bitten. Das kann man wirklich machen. Es sei denn, es ist, wie schon gesagt, unmoralisch oder es ist mit Lüge verbunden oder irgendwas ganz Seltsames. Dann liegt kein Segen drauf. Aber wenn man Geschwister bittet, dass sie helfen, dann denke ich, ist das in Ordnung, so wie hier auch, denke ich. Vielleicht ist es sogar manchmal besser, wenn man um Hilfe bittet. Ich neige da eher dazu, gell? Vielleicht ein bisschen komisch an der Stelle. Okay, und dann geht's los. Sie sind siegreich. Sie schlagen ein großes Heer. Und jetzt kommt dieser König Adoni-Besig. Eigentlich eine schaurige Geschichte, gell? Hä? Was? Wir? Ha, ich bloß auf eurer Seite, Matthias. Beide? Und die Zehen auch. Also dieser Adoni-Besig, der ist schon, bitte?
Nur deshalb, weil er auch so grausam war.
Genau. Er war grausam ohne Ende. Der war richtig bösartig. Das war ein Sadist ohne Ende. Das war ein furchtbarer Mensch. Weil da steht ja nicht bloß drin, dass er denen 70 Königen, apropos Köter statt Könige, man muss sich das jetzt so vorstellen wie der König von England oder der König von Frankreich. Das waren eher so Stadtfürsten, kleinere Gebiete. Die hat man dann als König bezeichnet. Die waren bei ihm in der Umgebung. Und er haut 70 Königen den Daumen ab und die Zehe ab. Den großen Zeh, genau. Der große Zeh und der Daumen, nicht alle Finger. Und das ist eigentlich bedeutsam, weil ihr könnt ja mal probieren, euren Daumen nach innen zu dem, jetzt probiert ihr mal eure Bibel um, schön umzublättern. Ganz einfache Geschichte. Schwierig, gell? Das wird echt schwierig. Und ich kenne jemanden, dem sein Sohn, der hat leider eine Sepsis in der großen Zehe gekriegt, einen Fußballer, da muss man das große Zehe amputieren und jetzt kann er nämlich gescheit Fußball spielen, weil der Zehe für das Laufen von immenser Bedeutung ist, das hätte ich gar nicht so gedacht. Brutal. Und der Daumen ist entscheidend wichtig für alle Griffe, die wir tun können. Ohne Daumen ist es extrem schwierig. Und dadurch hat er diese Könige hilflos gemacht. Absolut hilflos. Und dann kam noch etwas dazu, das steht ja bloß in einem Satz drin. Die unter meinem Tisch ihr Brot auflasen. Er hat ihnen bloß die Daumen abgehackt. Er hat sie gedemütigt bis zum geht nicht mehr. Er hat gegessen. Ah ja, da. Und dann hat er unter seinen Tisch irgendwas nachgeschmissen. Und dann musste die mit den Fingern. Versteht ihr? Das war ein Bild des Schreckens, was da passiert ist. Das war furchtbar. Und er hat zuguckt und sich dran gefreut. So ein Mensch war das. Der war ein übler Sadist. Ich kann mir es nicht schlimmer vorstellen. 70 Leute, Könige, die vorher was zum Sagen gehabt haben, hat er so gedemütigt. Schlimmer geht's nicht mehr.
Wir konnten kein Zepter mehr halten.
Vorbei, ja? Kein Schwert, kein Dolch, nichts. Und sie lasen das Brot auf unter dem Tisch, irgendwie, ohne Daumen. Also, schlimmer geht's nicht mehr. Aber Gott ist gerecht. Und ich denke, das will die Geschichte hier dann auch sagen. Gott gibt es ihm zurück auf die gleiche Art und Weise. Und er akzeptiert sogar. Er sagt selber, so hat mir Gott wieder vergolten. Und da muss man sagen, das ist ein Zeichen für alle drumherum. Gott vergilt das Böse. Und Menschen können furchtbar sein, aber Gott wird es vergelten. Gott ist gerecht und das ist eigentlich ein Trost. Es kann jemand so böse sein, wie er will. Wir können uns aufregen, alles gut, alles richtig. Gott wird vergelten. Keiner tut Böses ungestraft. Und das soll die Geschichte hier zeigen, gleich zu Beginn. So ist es, Gott ist gerecht. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem wird euch gemessen werden, oder? Deshalb können wir auch manchmal sehr schnell in unserem Urteil sein. Ich bin manchmal vorsichtig und denke, oh Backe, mit welchem Maß du mischt, mit dem wird dir gemessen werden. Wie kann man bloß so blöd sein, denkt man ja. Und dann denke ich, ach du grüne Neune, vielleicht bin ich genauso. Vielleicht passiert es mir auch. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Göttliches Prinzip. Jakob war ein Betrüger, gell? Den kennen wir alle. Sein Bruder betrogen und. Und es war schlimm. Aber Gott hat ihn zu einem größeren Betrüger geschickt, zu seinem Onkel Laban. Der hat ihm die falsche Frau untergejubelt, der hat ihm sein Zeugeld ausgezahlt, der hat nochmal beschäftigt und nochmal. Der war nochmal schlimmer. So ist Gott. Gott ist gerecht. Und das will er hier an der Stelle so weitergehen.
Also, ja. Ganz kurz, was ich auch noch interessant finde. Er heißt ja Adoni Bezek.
Ja.
Und Adoni heißt ja mein Gott, oder?
Mein Herr.
Und ich verstehe den Namen so, mein Herr ist Besek. Und am Ende von seinem Leben erkennt er nicht, dass nicht Besek der Gott ist, sondern der Gott Israels. Mhm.
Gut.
Und der hat ihn praktisch vergolten.
Schön, danke. Gut. Dann lesen wir den nächsten Abschnitt. Vers 8 bis Vers 15. Wenn es jemand vorliest, ja. Gern, bitte.
Aber die Kinder Judas stritten wieder Jerusalem und gewannen es und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und zündeten die Stadt an. Danach zogen die Kinder Judas herab und streiten wieder die Kahnmächter, die auf dem Gebirge und gegen Mittag und in den Gründen wohnten. Und Judas zog hin wieder die Kahniter, die zu Hebron wohnten. Hebron aber hieß vorzeitig Kirjat Arba. Und sie schlugen den Sesai und Ahiman und Talmai und zogen von da wieder die Einwohner zu Debir. Debir aber hieß vorzeitig Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und gewinnt, dem will ich meine Tochter Ascha zum Weibe geben. Da gewann es Otniel, der Sohn des Kenas, Kalebs jüngerer Bruder, und er gab ihm seine Tochter Ascha zum Weibe. Und es begab sich, da sie einzogen, beredeten sie ihn, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel, da sprach Kaleb zu ihr, was ist dir? Sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir ein Mittagsland gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die Quellen oben und unten.
Vielen Dank. Erfolgsgeschichte erstmal. Bitte?
Die Übersetzung war, die war das für eine Übersetzung war.
Was hast du für eine Übersetzung?
Scofield,
das ist Luther, oder?
Luther, ja.
Luther.
Ah, okay.
Martin Luther.
Ja.
Er hat Luther.
Ja.
Scofield ist Luther.
Ja.
Ist der Altsprachgebrauch.
Ja, ist okay. Ja, passt. Passt. Okay, also, die Kinder Juda, sie kämpfen weiter. Die Könige werden besiegt, sie erobert Jerusalem und so weiter. Und dann Hebron. Hebron ist südlich von Jerusalem, noch weiter südlich. Also muss ich vorstellen, Jerusalem, Bethlehem, Hebron. So, das ist so die Achse ungefähr Richtung Süden. Also sie erobert quasi das komplette Gebirge dort. Ja, und dann kommt diese Geschichte mit diesem Kaleb da dazwischen rein, gell? Kaleb war einer der Kundschafter, der mit Josua zusammen ins Land durfte. Es waren die einzigen zwei, über 20 männlich, die ins Land durften. Und der hat eine spezielle Abmachung getroffen. Und die wird auch hier erfüllt. Und jetzt beginnt halt diese Geschichte hier. Und eine große Rolle spielt hier seine Tochter, die Aksa. Ist schon nett, gell? Also, ich finde schon gut, wie das da gemacht wird. Jetzt müssen wir uns die Aksa ein bisschen vorstellen. Wie denkt ihr, was war, wer oder wie war denn die wohl? Wir haben ja ein paar Sachen hier beschrieben, was sie so tut und was sie so sagt. Wie stellt ihr euch diese Frau vor? Es wird ja wenig beschrieben, aber ein paar Sachen schon. Wie stellt ihr euch die vor?
Couragiert,
warum?
Aber sie weiß, was sie will.
Okay, also eine Frau, die weiß, was sie will. Ich will das. Okay? Ja, couragiert, genau. Was noch?
Ein Mauerblümchen.
Ein Mauerblümchen, meinst du?
Ach, sonst wäre sie vielleicht schon verheiratet.
Okay. Also sie ist nicht verheiratet. Sie ist nicht verheiratet. Okay, das halten wir mal fest, das mit dem Mauerblümchen, das müssen wir noch klären. Also sie ist nicht verheiratet, sie ist ziemlich couragiert, ja. Bei mir steht dran, und es begab sich als Einzug, trieb sie ihn an. Othniel trieb sie an, von ihrem Vater ein Feld zu fordern. So steht es bei mir. Also, was sagt es über die Frau aus? Sie hat ihren Vater auch um den Finger gewickelt. Also sie tritt ihrem Vater entgegen. Aber pass auf, das Antreiben bezieht sich auf andere Person.
Das schreibt Luther Brandner.
Ja, ich weiß. Aber das ist kein schlecht, das ist so schlecht nicht. Ja?
Ich denke, du willst vielleicht auf die Beziehung raus, die sie mit ihrem Vater hat.
Ja, halt. Nicht mit ihrem Vater an der Stelle.
Aber wo sie abstammt.
Ja, okay.
Sie ist ein Triebfeder. Aufgrund dessen,
wie ihr Vater war. Ah ja, okay, das kann er sagen. Ja, genau, deshalb Kaleb war ja couragiert. Also mir steht, trieb sie ihn an und ich denke, sie hat ihren Mann angetrieben. Oder, Jürgen?
Ja.
Sie trieb ihren Mann an, ein Feld zu fordern. Versteht ihr? Also, das muss ich halt ein Beispiel nehmen. Julia, du bist jetzt fällig.
Ich war gerade weg.
Ach so, dann ist ja gut. Weißt du, das ist etwa so, wie wenn Julia sagt, du Karl, mach einmal. Jetzt wird es aber Zeit. Jetzt geh mal zu deinem Schwiegervater und sag ihm, was er zum tun hat. So müsst ihr euch das vorstellen. So war die Frau. Ja, okay. Ordentlich, oder?
Und ihr Mann hat dann aber nichts gemacht. Sie hat dann selber mit ihrem Vater gesprochen.
Ja, genau. Das wird ja noch besser.
Der war ja passiv.
Der war ja zunächst einmal passiv, gell? Das wissen wir nicht ganz genau, aber sie war die Aktive. Sie war die Aktive. Denn sie springt ja dann auch noch vom Esel, übrigens. Sie war auch noch sportlich.
Oder einfach nur besonders jung, weil
sie noch nicht verheiratet war. Das könnte natürlich auch sein. Sie glitt vom Esel. Ja, ja, okay. Übrigens, sie ritt?
Sie war bestimmt die Dame.
Prinzessin.
Leute, sie ritt auf dem Esel. Normalerweise läuft man.
Ja.
Der Othniel war ihr Cousin. Genau, genau. Aber sie reitet. Sie läuft nicht. Sie reitet. Haben wir jetzt eine Vorstellung, was für eine Frau man vor uns hat? Also eine Couragierte, die ihrem Mann einmal sagt, wo es lang geht. Die klar weiß, was sie will. Sie will erstens ein Feld. Und passet auf. Und deshalb weiß ich ganz genau, ob das im Zusammenhang steht. Sie bekommt ein Feld. Ein dürres Land kriegt sie. Ein dürres Land. Und da steht im Süden gelegenes Land. Genau die gleiche Geschichte steht übrigens auch im Josua. Die wird doppelt erzählt. Ihr habt dann verglichen, Wort für Wort. Das ist fast ziemlich, immer steht halt Weib und man steht Weib und so. Ziemlich genau die gleiche Geschichte. Taucht genau zweimal auf. Das ist also was Wichtiges. Also sie fordert, wenn sie einen trockenen Acker kriegt, dann sagt sie, also so geht es ja gar nicht. So geht es nicht. Ich brauche Bewässerung, sonst wächst da nichts. Das ist die Frau gewesen. So.
Kriegt sie vom Onkel, also die ganze
Nein, das kriegt sie von ihrem Vater.
Ach so, ich dachte, Kaleb war der Onkel, war nicht Kaleb das...
Stimmt. Kaleb war ihr Vater. Kaleb war ihr Vater und Kaleb war der Onkel von dem Othniel. Ja? Aber jetzt haben wir die richtige Vorstellung von der Frau. Eine richtige, standhafte, da ging was. Und da habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, ja, so war sie also, diese Axa. Und jetzt kommt das Schöne, sie wird als Preis ausgesetzt. Ja, das ist doch nett, oder? Wer diese Stadt erobert, bekommt meine Tochter Axa zur Frau.
Kulturell halt üblich.
Das war tatsächlich üblich. Ist auch nichts Schlimmes dabei. Ich habe mich beim Gedanken ertappt, zu überlegen, ob Kaleb denkt hat, sonst kriege ich die nicht los. Überlegt mal, eine so starke Frau, da brauchst du erstmal den richtigen Mann dazu. Da brauchst du erstmal den richtigen Mann dazu. Oder? Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich habe tatsächlich überlegt. Dann denke ich, Kaleb, was hast du dabei gedacht? Weil die war herzhaft. Die wusste, wo ich sehen wollte. Und der kannst du keinen Waschlappen geben. Also, ich weiß nicht, warum das so war. Also, er setzt sich auf jeden Fall als Preis aus. Das finde ich auch mal nett, gell? Dass er das gemacht hat. Und einer erobert tatsächlich die Stadt. Der hat danach, wie es da so viel zukommt.
Der wollte aber den Preis haben.
Ja. Nicht hey, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Genau. Also, es war der richtige Mann für diese Frau übrigens. Es war der richtige Mann für diese Frau. Woher weiß ich das? Das steht ja da gar nicht, gell? Das steht ja da gar nicht, dass das der richtige Mann für diese Frau war. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es so war. Denn wer war denn der Othniel? Außer, dass der Kaleb sein Onkel war. Othniel war der erste Richter im Lande Israel, nach Josua. Und deshalb wird die Geschichte hier erzählt. Othniel wird später Richter, ich will ja euch vorgreifen, aber das war der allererste. Und der Herr erweckte ihn einen Retter, der sie erlöste, Othniel, den Sohn Kenas, Kalebs jüngeren Bruder. Das steht dann im Kapitel 3. Das macht man dann irgendjemand später. Das war der erste Richter. Und um Richter zu sein, da muss man echt was auf der Kiste haben. Da macht man niemand so und so ein Lulli. Nee. Das war ein starker Mann. Man sieht es an dieser Stelle. Er erobert die Stadt. Er ging vorne draus. Er war ein Kämpfer. Und er wird zum allerersten Richter Israels ernannt. Zum allerersten Richter. Und der hat zu der Frau ganz gut passt. Da sind ab und zu die Fetzen geflogen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Hundertprozentig. Wenn so zwei zusammenkommen, klasse. Deshalb wird die Geschichte hier erzählt. Woher kommt Othniel, der erste Richter? Sein Onkel war Kaleb, ein Führer Israels, und den beruft später Gott. Eine schöne Geschichte.
Vielleicht noch ein Zusatz?
Ja.
Wenn man etwas geschenkt bekommt, dann braucht man es nicht zu bezahlen. Seine Frau hat damals sehr viel Geld gekostet.
Oh.
Seine Jungfrau noch mehr. Und wenn man eine Eroberung gemacht hat, mutig war, brauchte man kein Geld und konnte man gleich heiraten. Das war optimal für denjenigen, der kein Geld hatte, ne? Aber jung und stark war.
Ein schwäbischer Krieger, gell? Auch nur gespart bei der ganzen Geschichte. Soldatgebot. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir die Leute noch im Himmel treffen. Ich bin ja gespannt, was sie darüber sagen, ob es wirklich so war. Aber wenn wir unsere Fantasie benutzen bei denen Geschichten, dann verlieren wir halt sehr viel. Dann lesen wir drüber und wir wissen dann gar nichts. Das ist manchmal ein Problem. Also, manchmal schießt man deshalb auch übers Ziel hinaus, das ist mir schon klar. Aber Gott gibt hier ein paar ganz, ganz deutliche Hinweise über diese Frau und über diesen Othniel. Und dass er die Geschichte doppelt erzählt, deshalb muss sie ihm ganz besonders wichtig gewesen sein. Auch das mit dem Feld und mit den Wasserquellen. Also das ist schon eine wichtige Sache. Sonst hätte Gott sie zweimal erzählt. Und deshalb denke ich, muss man sich da echt einfach Gedanken machen. Und dann profitiert man auch vom Bibellesen. Also wie schon gesagt, als mir der Gedanke kam, dass er sie los hat werden wollen, da hätte ich echt auch lachen müssen über mich selber. Wie kann man sowas denken, gell? Aber wer weiß. Gut, also ein Preis ausgesetzt und er gewann sie. Die Ehe war sicherlich nicht schlechter als unsere heutige Liebesehe. muss man einfach auch dazu sagen. Ich denke, das hat funktioniert. Weil, was Kaleb als Vater auch wusste, er kannte seine Tochter und er wusste, wie sie ist. Und er wusste, sie braucht einen starken Mann. Und wenn einer in der Lage ist, eine Stadt zu erobern, dann ist es kein Luschi. Also Kaleb war hier, denke ich, auch sehr fürsorglich. Das muss man einfach wissen. Er hat gewusst, dann passt es auch. Das wird funktionieren. Okay, wir gehen in unserem Text weiter, wenn wir müssen. Ah, halt noch, wir gehen nicht weiter.
Der Kalif hat sich aber nicht übers Ohr lauern lassen von seiner Tochter.
Ja, erzähl.
Ins Land gegangen. Also nicht irgendwas Fruchtbares, sondern so.
Stimmt. Stimmt. Vielleicht hat er gedacht, die kommt mit dem klar. Also hat sich da auch wieder pressen lassen. Aber wer weiß, der Witz der ist, sie hat es gemerkt. Also, spannende Familiengeschichte auch hier. Ja, es ist mal schön, bei anderen Leuten ins Wohnzimmer zu gucken und nicht bloß bei uns, gell? Schauen wir nicht. Danke. Sollen wir weiterlesen? Okay, dann von Vers 16 bis Vers 26. 16 bis 26.
Und die Söhne des Keniters, des Schwiegervaters Moses, waren mit den Söhnen Judas aus der Palmenstadt in die Wüste Juda hinaufgezogen, die südlich von Arad liegt. Und so gingen sie hin und wohnten bei dem Volk. Juda aber zog hin mit seinem Bruder Simeon und sie schlugen die Kananiter, die in Zephat wohnten, und vollstreckten an ihnen den Bann und nannten die Stadt Orma. Dazu eroberte Juda Gaza samt seinem Gebiet und Askalon samt seinem Gebiet und Ekron samt seinem Gebiet. Und der Herr war mit Juda, sodass er das Bergland eroberte, aber die Bewohner der Ebene vertrieb er nicht aus ihrem Besitz, denn sie hatten eiserne Streitwagen. Und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie es Mose gesagt hatte, und dieser vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis zu diesem Tag. Auch das Haus Josef zog hinauf nach Bethel und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften, die Stadt hieß aber früher Luz. Und die Späher sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sprachen zu ihm: Zeige uns doch, wo wir in die Stadt eindringen können. So wollen wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen, wo die Stadt zugänglich war, und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Weiter noch?
Ja, und Vers noch?
Da zog der Mann in das Land der Hethiter und baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis zum heutigen Tag.
Okay, vielen Dank. Das ist jetzt also eine Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte. Es geht zunächst einmal um die Keniter. Das geht um die Nachfolge vom Schwiegervater von Mose. Sie gehört eigentlich nicht zu Israel dazu, aber sie waren beteiligt. Und die Fremdlinge durften im Land tatsächlich leben, wenn sie dort leben wollten und sich den Israeliten angeschlossen haben. Also es waren keine Kananiter, sondern die kamen dann auch von außen. Von denen wird nicht weiter berichtet. Warum das da steht, ist nicht so ganz klar. Weil die Keniter, weiß man nicht so ganz genau. Es gab später einen Richter, wo dann gesagt wird, dass er ein Keniter war, der Heber. Das war diese Geschichte, wo später noch kommt, wo die Frau dann im Pflock da durch den Kopf trägt und so, also eine ganz heiße Geschichte. Da wird gesagt, dass er ein Keniter war, aber ansonsten war es halt so. Was hier wieder erwähnt wird, ist Jerusalem. Und dass Jerusalem halt zwar erobert wurde, aber dass die Jebusiter dort nicht vertrieben worden sind. Jerusalem war immer schon eine zentrale Stadt in Israel. Und deshalb wird es hier schon sehr, sehr, sehr früh erwähnt. Diese Stadt Jerusalem. Weiß zufällig jemand, wann die in Besitz genommen wurde? Jerusalem?
Endgültig, meinst du?
Endgültig, ja.
Bei David.
Genau, bei David. Also 300 Jahre, 350, 400 Jahre später. Also diese Stadt wurde erst sehr, sehr, sehr viel später erobert von David. Das wird ausführlich berichtet. Und deshalb steht es auch hier drin. Jerusalem als zentrale Stätte in Israel. Und diese Geschichte, die muss man dann einfach kennen. Dann kommt das Haus Josef, die waren auch erfolgreich, also da wird es zumindest erwähnt. Das Haus Bethel, Bethel hat auch schon immer große Bedeutung gehabt in Israel, deshalb wird auch das erwähnt. Und es wird auch erwähnt, dass der Mann, der ihnen geholfen hat und dem sie versprochen haben, dass ihm dann nichts passiert, dem erweist sie Gnade und Gott hält sich immer an sein Wort. Und das soll man halt wissen. Das mussten auch die wissen. Also die Israeliter waren niemand, die so taktisch gesagt haben, ja, sag uns, wie wir reinkommen, wir werden dich verschonen und bringen den dann doch um. Ganz klar, Gott hält sich an sein Wort und auch die Nachfolger Gottes, die Kinder Gottes müssen sich an sein Wort, an ihr Wort halten, das sie jemand gäbe. Das ist, denke ich, an der Stelle gemein. Wir müssen bloß weitermachen, sonst werden wir heute nicht fertig. Lesen wir. Außer es will noch jemand was dazu sagen. Gern. Niemand? Dann lesen wir weiter von 27 bis 36.
Manasse aber vertrieb die Einwohner von Beth Shean und seinen Tochterstädten nicht. Auch nicht diejenigen von Tanach und seinen Tochterstädten. Noch die Bewohner von Dor und seinen Tochterstädten. Noch die Bewohner von Ibleam und seinen Tochterstädten, noch die Bewohner von Megiddo und seinen Tochterstädten, sondern es gelang den Kaanitern, in diesem Land zu bleiben. Und als Israel erstarkte, machte es die Kaaniter wohnpflichtig, aber es vertrieb sie nicht aus ihrem Besitz. Und Ephraim vertrieb die Kaaniter nicht, die in Geser wohnten, sondern die Kaaniter blieben in ihrer Mitte in Geser. Sebulon vertrieb die Bewohner von Kitron nicht, auch nicht die Bewohner von Nahalul, und die Kaaniter wohnten in ihrer Mitte und wurden wohnpflichtig. Asser vertrieb die Bewohner von Akko nicht, auch nicht die Bewohner von Sidon, Achelab, Achsib, Helba, Afik und Rechob, sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kaanitern, die im Land blieben. Denn sie vertrieben sie nicht aus ihrem Besitz. Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth Shemesh noch die Einwohner von Beth Anat, sondern wohnte mitten unter den Kaanitern, die das Land bewohnten. Aber die Bewohner von Beth Shemesh und Beth Anat wurden ihnen fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Söhne Dans auf das Bergland zurück und ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Und es gelang den Amoritern, in Ha-Hires, in Ayalon und in Salbim zu bleiben. Aber die Hand des Hauses Josef wurde ihnen zu schwer und sie wurden fronpflichtig. Und die Grenze der Amoriter zog sich vom Skorpionssteig, von dem Felsmassiv an aufwärts.
Vielen Dank. Da sieht man jetzt eine Misserfolgsgeschichte. Also vorher Juda, das ging ja noch, Josef ging auch noch. Aber jetzt wird immer berichtet, sie haben die nicht vertrieben, sie haben diejenigen nicht vertrieben, sie haben die Dörfer übrig gelassen, sie haben das gemacht. Sie wohnen unter diesem Volk und sie kommen dem Befehl Gottes nicht nach. Das wird hier jetzt beschrieben. Das ist dieser ganze Abschnitt. Also eine Misserfolgsgeschichte. Sie tun es einfach nicht. Sie leben mit den Kanaanitern in derselben Gegend, obwohl Gott ganz klar gesagt hat, ihr sollt sie vertreiben. Und sie machen es einfach nicht. Es geht nicht. Manchmal lag es daran, dass sie halt militärisch überlegen waren. Vorher haben wir was von eiserne Waage gehört. Da war selbst Juda betroffen. Und der Tim hat gesagt, ja, das war Bronzezeit und ein paar konnten ein bisschen mit Eisen arbeiten. Und die waren eigentlich militärisch total überlegen. Das ist ja klar. Eis ist schon ganz andere Qualität. Damit kann man ganz andere Waffen herstellen. Also wer Waffenüberlegenheit hat, der ist einfach überlegen. Das muss man halt mal sagen. Also Rüstung bietet an der Stelle halt auch einen gewissen Schutz. Sie konnte sie nicht erobern, weil sie militärisch einfach zu schwach waren. Ganz klar. Übrigens, das sieht man, Israel, die Palästinenser schießen Raketen ab, aber die Raketen sind auf, militärisch gesehen auf einem relativ niedrigen Niveau. Das muss man einfach mal sagen. Und die Israelis hat der beste Abwehrschirm dieser Welt. Mit dem können die diese Rakete abschießen. Tut mir echt leid. Militärisch vollständig überlegen. Wenn die dieses System mit hätten, da hätten die jeden Tag Tote. Aber sie können es abfangen. Militärische Überlegenheit. Das hat ganz, ganz, ganz klare Konsequenzen. Und das sieht man jetzt in diesen Kriegen. Wir haben das jahrelang überhaupt nicht gesehen, wenn man nicht betroffen war. Jetzt sieht man das wieder. Militärische Überlegenheit. Und so war das da auch. Und deshalb, wie schon gesagt, hier haben sie sich eher arrangiert. Aber sie waren stärker als die Kanaaniter und deshalb wurden sie fronpflichtig. Das ist eine zweite Methode. Sie haben quasi diese Völker dazu gezwungen, dass sie ihnen gedient haben. Freiwillig, unter Zwang oder sonst irgendwie. Also fronpflichtig heißt, die mussten entweder Abgabe zahlen oder sie mussten für sie schaffen. Klare Sache. Aber sie haben sie ausgerottet. Und das ist die Situation an der Stelle. Und jetzt sind wir schon Jahrzehnte, nachdem sie eingezogen sind. Und Gott hat ihnen eigentlich einen ganz klaren Befehl gegeben. Und jetzt kommen wir zu den letzten 5 Versen. Sonst wären wir ja nicht fertig.
Ich hätte noch eine Frage. Ja. Frontpflicht, die verstehe ich, klar. Aber eigentumsrechtlich würde mich das noch interessieren.
Oh.
Konnten Sie Eigentum haben?
Das ist keine Ahnung. Weiß nicht, weiß das jemand?
Das hat mit Vererben zu tun und so weiter. Aber
wusste es jemand? Okay. Also ich denke, frontpflichtig heißt, sie hat wahrscheinlich schon Besitz genommen. Aber
Geld oder Arbeit. Aber Besitz
ist schwierig. Wenn du jemanden den Besitz wegnimmst, dann kann er zwar für dich arbeiten, aber da wird nicht so viel Abgabe leisten können. Das haben ja die Römer auch so gemacht. Die haben die Bevölkerung ja dort gelassen, die haben für sich arbeiten und die Steuer abkassiert. Das ist schon eine einfache Geschichte.
Und wenn sie dann nicht mehr bezahlen hat können, hat das das
Eigentum. Dann hat man das Land genommen, ganz klar. Ja. Also da gibt es schon verschiedene. Es wird nicht genau beschrieben.
Das war ja so mit der Frontpflicht schon auch bei uns ja auch so. Die konnte dann die hohe Abgabe nicht mehr zahlen, also hat man das Land weggenommen.
Ja, stimmt, ja. Genau. Gut, Kapitel 2, 1 bis 5. Wer möchte es lesen? Jetzt kommt die Konsequenz Gottes. Ja.
Es kam aber der Engel des Herrn herab von Gilgal gen Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern geschworen habe, und sprach: Ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen, ewiglich. Ihr aber solltet keinen Bund machen mit den Einwohnern dieses Landes und ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? Da sprach ich auch: Ich will sie nicht vertreiben vor euch, dass sie euch zum Strick werden und ihre Götter zum Netz. Und da der Engel des Herrn solche Worte geredet hatte zu allen Kindern Israels, hob das Volk seine Stimme auf und weinte, und hießen die Städte Bochim und opferten daselbst dem Herrn.
Danke. Das ist die Konsequenz Gottes. Es tritt der Engel des Herrn auf. Weiß jeder, was da gemeint ist? Der Engel des Herrn? Gabriel?
Gabriel.
Michael?
Gabriel.
Jesus sein,
oder? Ja. Was meinen die anderen?
Eine Christophanie.
So sagen manche, gell? Ja.
Jesus.
Also es wird manchmal unterschieden, ein Engel des Herrn, das ist dann unbestimmt, das können eventuell diese Genannten sein. Wenn von dem Engel des Herrn gesprochen wird, sagen viele Ausleger, das sei die Erscheinung Jesu im Alten Testament als Engel, weil er spricht ja dann auch so, er erschien der Engel des Herrn und sprach, also der Engel spricht und sagt: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Also es war der gleiche Engel, der sie herausgeführt hat, und ich habe euch in das Land gebracht und ich euren Vätern geschworen und ich wollte meinen Bund. Also er spricht quasi, wie wenn er Gott wäre. Und deshalb sagen viele, dass der Engel des Herrn dann Jesus Auftritt im Alten Testament ist.
Kommt auch in die Richter 6 dann,
ja?
Wo er mit Gideon spricht.
Genau.
Auch in derselben Weise.
Genau. Also er spricht so, wie wenn er Gott wäre. Und deshalb kann man schon ganz stark annehmen, dass es tatsächlich das Jesus ist. Als der Ausführende der göttlichen Dreieinigkeit. Davon können wir mal ausgehen. Und jetzt steht da auch, er kommt von Gilgal nach Bochim. Bochim ist der Ort, wo sie gerade sind. Bochim heißt Weinen. Und es geht um den Bund, den er geschlossen hat. Und jetzt war es so, was war denn in Gilgal? Weiß das vielleicht noch jemand? Josua haben wir auch mal irgendwann, also schon lange her, behandelt. In Gilgal war etwas Besonderes, als sie in das Land gekommen sind. Ja, aber das war nicht das Entscheidende. Nee, ne, Gerazim unter anderem und Eber, das war Fluch und Säge. Das war schon eine andere Geschichte. Da ist das Tal dazwischen, wo sie das dann entreden können. Nee, Gilgal, da ist ein Ereignis gewesen. Weiß es vielleicht nur jemand?
Ich meine, da hätten sie 12 Steine aufgestellt.
Kann auch sein, aber es war eine Tat, die sie dort gemacht haben. Weiß niemand? Sie sind aus der Wüste gekommen und sie kommen dann in das Land und dann war es so, sie waren nicht beschnitten in der Wüstezeit. Und die Beschneidung war der Bund Gottes mit Abraham. Das war der Bund Gottes mit Israel quasi. Die Beschneidung ist das Zeichen dieses Bundes. Und in Gilgal haben sie sich beschnitten, als sie in das Land gekommen sind, weil sie es in der Wüstezeit nicht gemacht haben. Und deshalb steht dieses Gilgal für den Ort, wo der Bund mit Abraham, der Bund Gottes mit diesem Volk, mit Abraham und seinen Nachfolgern nochmal manifestiert wurde, durch die Beschneidung. Also wer es nachlesen will, in Josua, so um die 5, Kapitel 5 rum, schätze, dass das dann kommt. Und deshalb kommt er von daher, vom Bund, weil den erwähnt er nämlich auch. Ich wollte meinen Bund, den ich euren Vätern geschworen habe, nicht aufheben ewiglich. Es geht um diesen Bund. Und deshalb wird es hier besonders erwähnt, weil sonst wäre es ja eigentlich, warum muss man das sagen, wo der Engel des Herrn herkommt. Der kann ja jetzt mal da stehen oder so. Aber er kommt von dort, damit jedem klar war, es geht um einen Bund, es geht um einen Vertrag. Ihr habt einen Vertrag geschlossen, ihr wollt Gott dienen. Und jetzt kommt ihr ihm nicht nach, diesem Vertrag. Und deshalb wird das Gilgal hier besonders erwähnt. Der Ort, wo der Bund wieder erneuert wurde durch die Beschneidung. Das ist der Grund. Okay, und dann ist ja klar, ihr habt es nicht getan. Dann fragt er nur, warum? Rhetorische Frage. Und dann kommt die Konsequenz. Ihr habt sie nicht vertrieben und so will ich sie euch zu Dornen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden lassen. Schaut, gell? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Dorn im Finger gehabt habt. Ist das lästigste aller Zeiten, oder? Ist so ein ganz kleines Ding, gell? Aber wenn es an einer angeschickten Stelle ist, dann blockt ihm das die ganze Zeit. Das ist so ein ganz kleiner Dorn. Also wenn ich habe auch schon einen Dorn gehabt und dann denke ich immer, Menschenskind, du wiegst weit über 70 Kilo und der Dorn, der wiegt unter einem Gramm und der blockt dich jetzt so. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ignoriere es einfach und es geht nicht. Der ist so klein und blockt dich. Und er sagt, ich will sie euch zu Dornen werden lassen, das heißt zur Plage. Zur Plage. Und diese Götter werden euch verführen. Und sie werden euch zum Fallstrick werden, dass ihr fallen werdet. Das heißt, ihr Ungehorsam hat Konsequenzen. Und das sagt er ihnen ganz deutlich. Euer Ungehorsam hat Konsequenzen. Und das beschäftigt uns dann das ganze Richterbuch voll durch. Ja, genau nur 2 Minuten. Sie weinen dann. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum weinen sie jetzt? Sie weinen. Gott sagt ihnen das. Sie werden zu Dornen. Die Götter werden euch zum Fallstrick. Und jetzt fangen sie an zu weinen.
Weil sie es erkannt haben.
Dass sie was falsch gemacht haben. Das kann sein, ja.
Sie sehen die Wiederholung der Geschichte.
Das sehen sie auch. Ja.
Einfach, weil mit ihnen geschimpft wird.
Wegen der Zukunft.
Sie weinen, weil mit ihnen geschimpft wird. Genau, weil ihnen das vor Augen gestellt wird. Sie weinen deshalb. Das Problem ist, sie weinen vielleicht auch, weil sie wissen, dass Dornen und Fallstricke nichts Gutes sind. Weil sie die Zukunft sagen, oh, das wird schrecklich für sie. Ich weiß nicht, wie man das Weinen zu deuten hat, tatsächlich. Wenn sie nur darüber weinen, weil es ihnen jetzt halt durch ihren Ungehorsam schlecht geht, dann ist das Weinen zwar da und es ist okay, aber es ist nicht das, wie ein richtiges Weinen sein sollte. Denn eigentlich sollten sie darüber weinen, dass sie so ungehorsam waren. Und wenn sie darüber weinen würden, weil, dass sie so ungehorsam waren, dann hätten sie es vielleicht zusammengerissen und sagen, okay, dann fangen wir nochmal an. Und das passiert hier nicht. Statt dann zwar noch, sie opfert dann da selbst dem Herrn, alles gut. Aber manchmal weinen wir nur, weil wir die Konsequenzen unserer Sünde zu spüren kriegen. Und nicht, weil man Gott beleidigt hat. Weil man Gott ungehorsam war. Und das ist eine feine Nuance, aber sie ist doch entscheidend. Weine ich nur, weil ich jetzt gestraft war, weil ich ausgeschimpft war? Oder weine ich, weil ich wirklich was richtig falsch gemacht habe, weil ich Gott beleidigt habe? Und das kommt da jetzt so ganz klar raus, weil ich sehe keinerlei Konsequenzen. Keinerlei Aufbruch zu sagen, das haben wir falsch gemacht. Wir haben gesündigt. Und jetzt bauen wir die Stadt wieder auf, so wie Nehemia oder irgendjemand. Das fehlt hier vollständig. Sie ergeben sich quasi ihrem Schicksal.